Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Man sieht ganz viel nicht, glaube ich. Und das ist halt oft der Punkt, gerade auch wenn ich ein bisschen mehr Einblicke in mein Leben gebe, in mein Arbeitsleben, dann sind viele dann doch überrascht, was das so mit sich bringt. Also zum einen würde ich behaupten, ist ein Geschäftsführer und vor allem auch Inhaberposten der einsamste Job der Welt. Du bist immer alleine, du trägst deine Entscheidung selbst. Obwohl wir auch zu zweit sind bei uns, wir sind aufgeteilt, also ich manage die Agentur alleine, er macht das Kapverde-Geschäft alleine. Wir tauschen uns natürlich aus und trotzdem, du bist immer alleine mit deiner Entscheidung. Und die Freiheit, die du hast und die Flexibilität, geht aber auch mit einer Verantwortung einher.
Ich freue mich sehr, heute Stefanie Polster bei Job oder Flop begrüßen zu dürfen. Steffi ist zunächst einmal Unternehmerin. Außerdem ist sie Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Marketing-Impact-Agentur Rock & Stars und der Cap Verde Coffee GmbH, einem Unternehmen für verantwortungsvollen Kaffeegenuss. Zwischendurch engagiert sie sich auch noch ehrenamtlich für den Deutschen Blindenführhundeverein und hat die Initiative Rechtskanuts kreuzweise ins Leben gerufen. Sie liebt Reisen, gutes Essen und saure Weingummis. Herzlich willkommen, Steffi.
Vielen Dank. Wie kommst du auf die sauren Weingummis?
Die habe ich bei Insta gesehen in deiner Story von, glaube ich, vor 6, 7, 8 Jahren. Da warst du mal in so einem Kino und hast gesagt, jetzt irgendwie kann der, ich glaube, das war dein allererster Instagram-Post.
Das stimmt, ja. Seit 100 Jahren. Ja, ich würde auch nicht Nein sagen, aber ich würde das jetzt nicht als Kerntrade von mir, wenn es guter Kaffee gewesen wäre, vielleicht eher. Aber
den haben wir mit Cap Verde schon mit drin.
Das stimmt. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Schön, dass du da bist, Steffi. Bevor wir gleich aber tiefer in die Agenturwelt und in deine Unternehmerinnenwelt eintauchen, würde ich gerne eine kleine Aufwärmrunde mit dir machen und habe dafür mal schnelle Fragen, ja, machst du große Augen, damit dich unsere Zuhörerinnen mal ein bisschen besser kennenlernen können. Hast du Bock?
Ja.
Was ist denn ein absolutes No-Go in deinem Job?
Respektlosigkeit.
Jetzt kommt einer meiner Lieblingsfragen. Jetzt schon am Anfang, ich verballer jetzt schon meine besten Fragen. Was schätzen Leute an dir, die dich nicht mögen?
Ehrlichkeit.
Und welcher Job würde dich noch reizen, außer deinem eigenen? Ist ein bisschen gemein, ich weiß.
Das ist ein bisschen gemein, darüber muss ich nachdenken. Ich glaube, ich wäre gerne eine Ärztin oder Beraterin für Longevity, weil das etwas ist, womit ich mich persönlich ganz viel beschäftige. Also ich habe mir tatsächlich vorgenommen, sehr gesund und fit mindestens 120 zu werden.
Das unterstütze ich mal. Da gibt es doch diesen einen Typen aus den USA, ne? Der so.
Ja, den finde ich ein bisschen zu doll. Aber ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv für mich persönlich beschäftige. Und das könnte ich mir gut vorstellen.
120, wow, da hast du ja noch 80 Jahre vor dir. 90. 90 Jahre, ich muss gerade rechnen.
100 Jahre, entschuldige bitte.
Entschuldige bitte. Steffi, sag mal, würdest du sagen, du hast deinen Traumjob gefunden? Oder deine Traumjobs? Ich meine, wir haben ja gerade gehört, was du alles schon so machst.
Absolut, also aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache heute jeden Tag das, was ich eigentlich auch am besten kann. Ich kann gestalten, ich kann Menschen entwickeln, ich kann Ideen entwickeln und ich kann Dinge wachsen lassen. Und das ist auf jeden Fall das, was mich am allermeisten erfüllt momentan.
Und das in deinen unterschiedlichsten Rollen in den jeweiligen Unternehmen, die du,
genau,
die du schon hast. War das auch das, was du werden wolltest, als du 5 Jahre alt warst?
Tatsächlich nein. Ich kann mich gar nicht ganz genau daran erinnern, was es war, als ich so 5 oder sehr jung war. Ich weiß aber, dass ich schon immer angezogen war von Führungspositionen, wenn sie irgendwo dargestellt wurden. Wenn das allerdings, also gerade so in Fernsehserien oder so, da ist es aber interessant, dass ja in meiner Generation gerade Frauen in Führungspositionen gar nicht immer die Heldinnen waren oder positiv dargestellt wurden, aber ich fand es immer großartig. Also ich habe mich schon immer in einer Boss-Position gesehen und wollte dann aber tatsächlich ganz, ganz lange Rechtsanwältin werden. Also wirklich, das war ganz, ganz viele Jahre mein Ziel und es war irgendwie total klar für mich, dass ich nach dem Abi Jura studiere. Und dann habe ich aber ein Praktikum bei einer befreundeten Kanzlei gemacht von unserer Familie. Ist mir aufgefallen, maybe not my thing. Ich bin eher in der Gestaltung statt in der Verwaltung. Bin ich nicht geworden, sage ich mal.
Aber Rechtsanwalt, sowas Ähnliches hatte ich auch als Kind tatsächlich. Und zwar, ich habe die Serie Matlock geliebt. Ah, kennst du vielleicht noch? Ja. Diesen, was war? Er war ja Anwalt, aber er war auch gleichzeitig Ermittler.
Ja.
Und ich hatte immer Bock auf so ein Mixding, was kein normaler Job ist. Also ich wollte sowas werden, so mit Ermittler und mit dann Anwalt. Aber ich wollte auch Pilot auf dem Flugzeugträger werden. Ich wollte nicht normaler Pilot werden, sondern auf dem Flugzeugträger. So, bis ich dann aber gecheckt habe, Deutschland hat keinen Flugzeugträger und dann müsste ich ja Englisch sprechen, weil der nächste wäre in England und dann war es bei mir dann auch vorbei. Aber das war so meine Kind. Aber so Anwalt, dann geht das
ja,
so in
dieselbe
Richtung.
Ja, bei mir war es so
ungefähr.
Strafverteidigerin. Also ich habe mich immer in so freshen Anzügen gesehen. Oh. Ich meine, du kennst mich ja. Ich trage nie Anzug. Ich bin eher so das Sneaker-Girl. In coolen Anzügen, so richtig Business Lady und dann halte ich da heftige Brandreden und hau meine Klienten raus. Also das war so mein Ding. Ich wollte die Leute mitreißen und überzeugen. Und das mache ich ja heute auch ein Stück weit auf eine andere Art.
Genau, nur nicht im Anzug.
Nee.
Und nicht im Barbara Salisch-Style. Nee. So. Wenn du jetzt aber jemandem erklären müsstest, was du genau tust, der sich halt mit der ganzen Materie nicht auskennt, wie würdest du erklären, was du machst?
Das ist ja sehr komplex, weil ich ja eigentlich mehrere Jobs vereine. Aber tatsächlich habe ich das auch schon ein paar Mal so erklärt, dass ich eigentlich Architektin und Kapitänin bin, indem ich Unternehmen, Menschen und Marken entwickle mit einer Vision, den Kurs setze. Ich baue auch so ein bisschen das Konstrukt des Schiffs und führe dann mein Team dahin und ich arbeite aber auch selber mit. Also schon so eine kleine Schweizer Taschenmesser-Funktion, die man da hat, mit Fokus auf Architektin und Kapitänin.
Ist das sowas, was du sagst, was man vom Grund her mitnehmen muss? Ich meine, ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass du erstens Unternehmerin bist und dann kommt halt sozusagen Co-Gründerin von bla 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 bla, also Rock'n'Stars und Kapverde und Co. Ist es so eine Grundfunktion, dass man so ein Schweizer Taschenmesser sein muss in so einer Unternehmerinnenform? Oder ist es das, was du gemerkt hast irgendwann, das ist in dir drin und du nutzt das einfach bestmöglich?
Ich glaube, ich hatte das schon immer. Ich würde gar nicht pauschal sagen, dass man das haben muss, um Unternehmerin oder Unternehmer zu werden. Das ist aber etwas, was ich ganz natürlich habe. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man eine gewisse Hands-on-Mentalität hat, weil man eben gerade als Unternehmerin oder auch Gründerin, man fängt ja nicht an und sitzt irgendwie im Chefsessel und hat Leute, die für sich arbeiten. In der Regel ist man ja auch erstmal alleine und muss alles erstmal selber machen.
Denkt man aber oftmals.
Denkt man
oft,
ist ja aber nicht die Realität. Mhm. Und genau aus diesem Punkt ist es, glaube ich, total sinnvoll. Ich glaube, was der allerwichtigste Skill dafür ist, ist eine Vision zu haben und die dann auch in irgendeiner Form in die Realität zu versetzen. Da darf man natürlich auch von abweichen. Also die Vision, die man am Anfang hat, die wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht zu 100% am Ende rauskommen. Aber es ist gut, wenn man erstmal losläuft. Man darf eine gewisse Sorgenfreiheit haben. Und vielleicht ist es auch ein gewisser Grad an Naivität und aber auch einer guten Portion Positivität, mit der man losläuft. Weil natürlich kann man auch total auf die Nase fallen und auch ich bin in den ganzen Jahren jetzt schon häufiger mal auf die Nase gefallen und das ist auch überhaupt nicht schlimm und das ist auch gut. Und das sind die Skills, die man, glaube ich, braucht. Und je mehr man aber auch selber in die einzelnen Bereiche reingucken kann und auch selber mithelfen kann, desto besser ist es. Aber ich würde nicht sagen, dass es zwingend erforderlich ist.
Wärst du denn eher Fan von, das hatte ich nämlich hier im Gespräch auch schon, zu sagen, man muss, um halt sehr, sehr gut zu werden in dem, was man tut, eher die Stärken stärken oder möglichst differenziert aufgestellt sein?
Ich glaube beides. Also ich glaube, eine gute Differenzierung ist immer wichtig. Ich glaube sogar, dass man Stärken natürlich immer stärken sollte. Das ist auf jeden Fall was Wichtiges, ist auch gut für den Lernprozess. Und das hilft natürlich auch, um am Ball zu bleiben. Also da kommt es immer ein bisschen auf die intrinsische Motivation an. Ich habe eine würde ich sagen, extrem hohe intrinsische Motivation und lasse mich auch von Rückschlägen davon nicht unbedingt abbringen. Wo ich aber weiß, wenn Menschen nicht so stark intrinsisch motiviert sind, auch nicht so positiv sind und sich von Rückschlägen eher verunsichern lassen, würde ich immer dafür sorgen, Stärken zu stärken, weil dann kriegt man mehr Erfolgserlebnisse. In einem anderen Fall würde ich dazu tendieren, vor allem auch an den Schwächen zu arbeiten, um ein bisschen breiter aufgestellt zu sein.
Also so ein bisschen auch die Resilienz steigern, die man hat. Warst du schon immer so? War das schon immer so dein Ding, dass du sagst, okay, jetzt erst recht?
Tatsächlich ja. Also ich glaube, das beste Beispiel ist, ich war nie besonders gut in Mathe. Irgendwann hat mein Vater mal zu mir gesagt, ich glaube, du bist einfach zu dumm für Mathe. Es hat mich so getriggert, dass ich am Ende Mathe-LK hatte mit 14 Punkten im Abi.
Oh mein Gott, oh mein Gott.
Und es hat keinen Spaß gemacht, aber ich bin so ein, jetzt zeige ich es euch.
Der berühmte Fuck-it-Moment.
Ja,
ne?
Ja, das, ich habe viele davon tatsächlich, weil ich tatsächlich einen Glaubenssatz in mir trage, den ich gerne mehreren Menschen mit auf den Weg geben möchte. Ich glaube nämlich, dass ich alles kann, wenn ich es will. Und ich glaube, das gilt für alle Menschen. Dass sie, wenn sie wirklich wollen, können sie sich alles beibringen. Es ist nur eine Frage von Fokus, von Mindset und von dranbleiben wahrscheinlich. Mhm, aber ich glaube, für mich gibt es tatsächlich in meiner Welt keine logische Begründung, warum jemand anders etwas können sollte und ich es nicht können sollte. Es gibt vielleicht ein paar Sachen, wo man vielleicht körperlich unterlegen ist,
absolut,
natürlich ganz klar. Aber gerade in solchen Themen, wo ich mir denke, mir was beizubringen, das werde ich schon schaffen irgendwie. Und ich bin, es gibt tatsächlich, meine Freunde sagen, ein Trait von mir ist, ich sage nie nein, selbst wenn ich etwas noch nie gemacht habe, sage ich immer, ja, ist überhaupt gar kein Problem. Und dann werde ich Master da drin, indem ich mir das so lange reinziehe, bis ich alles darüber weiß und alles kann.
Also richtig so Rabbit Hole und dann.
Voll, ja.
Krass.
Aber nur, wenn ich Bock drauf habe. Es gilt auch nicht für alles. Ich
ja, klar.
Mache auch nicht alles, aber.
Ja, bin ich voll bei dir. Wenn man so dieses, ich habe mal einen Spruch gehört, erfolgreich wird man nicht durch Machen, sondern durchs Dranbleiben.
Ja.
Genau das ist das halt, ne?
Ja.
So ein bisschen auch mal durch schwere Zeiten durch, die man mal mehr, mal weniger. Du sagst ja auch, du hast so ein paar von diesen, ich nenne es mal Fuck-it-Momenten schon gehabt, die du ja dann auch erfolgreich gemeistert hast. Sonst würdest du ja nicht da sein, wo du heute bist. Aber ich glaube, das. Gerade als Unternehmer oder Unternehmerin ist das natürlich ein sehr, sehr starker Punkt, den man halt mitbringen muss, ne? So ein bisschen.
Und wie du sagst, die Resilienz ist es vor allem auch.
Mhm. Wir haben ja schon so ein bisschen jetzt reingeluschert in deine Geschichte. Und du hast schon gesagt, du wolltest früher Rechtsanwältin werden. Und dann, ich wette, da kamen irgendwann irgendwelche Menschen und haben gesagt, du wirst niemals Unternehmerin. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt geht's los. Aber wie war denn deine Geschichte wirklich?
Die gab es tatsächlich nicht. Ich glaube, es überrascht niemanden, der mich kennt oder die mich kennt, dass ich das bin, was ich bin. Tatsächlich. Das ist relativ, für Außenstehende war das viel mehr klar als für mich selbst tatsächlich. Ich habe tatsächlich nach dem Abi und als mir dann klar war, Jura wird es wahrscheinlich nicht, ganz, ich sag mal, generationstypisch für uns, irgendwas mit Medien studiert.
100% getroffen.
Und habe Media Economics an der Makromedia studiert hier in Hamburg. Fand ich total gut, weil ich auf jeden Fall gemerkt habe, ich bin gar nicht so sehr an Theorie interessiert. Ich mag Theorie, wenn sie in der Praxis wirkt. Und deswegen wäre für mich jetzt so ein ganz klassisches Studium auch, glaube ich, total ermüdend gewesen. Und das Makromedia-Studium fand ich super, weil es sehr praxisbezogen war.
Die haben auch mal sehr, sehr viele Praxispartner, mit denen
extrem
man dann auch direkt
viel
arbeiten kann. Ne?
Spannende war, ich war der erste Jahrgang hier in Hamburg. Das heißt, wir waren auch so ein ganz bisschen Versuchskaninchen, hatten echt richtig tolle Projekte, an denen ich heute teilweise noch arbeite. Wir haben zum Beispiel für Hamburg Marketing damals was gemacht. Fand ich ultra spannend.
Was denn?
Wir haben damals so einen Imagefilm gedreht. Das war so, da war.
Die, aber nicht die Hälfte von zwei, oder?
Nee. Das war ja noch viel, viel, viel früher.
Ja, okay.
Schon ein bisschen her, dass ich studiert habe.
Ach krass.
Ich fand es super spannend und da war für mich dann auch relativ schnell klar, wo meine Stärken liegen. Ich bin gut im Reden, ich kann gut präsentieren, ich kann gut Geschichten erzählen, ich kann Visionen aufbauen. Und das hat mich dann nach dem Studium, ich habe mich bewusst entschieden, keinen Master zu machen, weil ich eigentlich direkt loslegen wollte. Also ich habe voll mit den Hufen geschabt.
Das hat gejuckt in den
Ja, Film. Auch schon während des Studiums. Ich habe immer... ehrlicherweise mehr gearbeitet als studiert, weil ich es viel spannender fand. Und dann bin ich in eine der sehr großen PR-Agenturen hier gegangen, als Volontärin, wie man das damals noch gemacht hat.
Klassischerweise.
Ganz klassisch und habe fröhlich Clipping-Reports kopiert, zusammengebastelt und das gemacht. Also wirklich, wow. Ja,
von der Pike auf.
Von der Pike auf. Also, und ich muss auch sagen, das war wirklich ein Umfeld. Ich habe super viel gelernt. Ich fand es auch faszinierend. Ja, auch direkt gemerkt, so dieses Agenturarbeitsumfeld, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich habe da schon immer einen sehr starken eigenen Flow gehabt und ich sag mal so, der hat auf jeden Fall nicht zu der Arbeitsweise von Agenturen damals gepasst. Und das war aber auch ganz gut. Ich hatte schon immer eine starke Meinung. Ich war als Volontärin, wie gesagt, im Team, habe mehrere Kunden dort betreut und wurde dann noch während meines, in Volo macht man ja ein Jahr in der Regel, und noch während des ersten Jahres wurde ich vom Kunden abgeworben. Als Pressesprecherin direkt.
Oh.
That was a big step und das war ein Fuck it Moment, weil ich war in dieser fancy Agentur, die einen richtig krassen Namen hatten. Ich war Volontärin. Das war hier in Hamburg. Es war so ein bisschen dieser Agentur-Glamour, den wir damals alle haben wollten, die irgendwas mit Medien studiert haben.
Inklusive Wochenende für eine Pizza arbeiten, so dieses Ding.
Ja, die Pizza gab es nicht mal. Und ich meine, du weißt, was man als Volo verdient hat. Mhm. Also ich habe in der Agentur, glaube ich, in der Woche 60 Stunden gearbeitet und habe 40 Stunden noch einen Nebenjob gehabt. Also
wow.
Ja, ich habe richtig hart gehasselt, aber ich habe es geliebt. Ich mochte das schon immer. Ich habe schon immer geliebt zu arbeiten. Und dann wurde mir dieser, also eigentlich wurde mir der Job nicht mal wirklich angeboten. Die Geschichte war nämlich, ich war mit dem Kunden auf einem Presseevent. Der Kunde war nicht der leichteste Kunde. Meine Teamkolleginnen damals waren vielleicht ein bisschen verschreckt von der Art und Weise des Kunden. Hat mir gar nichts ausgemacht. Ich war mit dem unterwegs und habe dem dann im Flieger alle meine Visionen erzählt, die er gar nicht hören wollte, und habe dem groß meine Welt erzählt. Und ich war damals wirklich jung. Wirklich, wirklich jung. Anfang 20. Und am nächsten Tag hat er den Agenturgeschäftsführer angerufen. Und das ist bis heute eine sehr große Agentur. Ich glaube, you know.
Wir können piepen.
Yes. Und hat dem Inhaber gesagt, dass er nicht nur den Auftrag kündigt, sondern auch mich abwirbt, und hat erst danach mich angerufen und gefragt, ob ich es machen möchte.
Ach, krass, okay. Mhm. Die Stimmung war nicht so prickelnd, glaube ich.
Ja,
danach,
ich war
oder?
Super beliebt dann in der Agentur.
Bestimmt,
richtig
ja.
beliebt, aber dieser Moment war einfach auch, weil damit hat sich auch meine Welt ja so ein bisschen verändert. Ich meine, klar, du kommst vom Volo in eine Pressesprecherposition, Pressesprecherin, wo ich dachte so, oh geil, that's a step. Mein Gehalt hat sich natürlich dramatisch erhöht vom Volo-Gehalt, war aber nicht mehr in Hamburg und war auch nicht so glamorous, war nämlich in einem ehemaligen Baumarkt, das war ein Mobilfunkunternehmen, in Büdelsdorf.
Super sexy.
Mega sexy. Genau das, was man sich vorstellt, wenn man irgendwas mit Medien studiert.
In Zeiten Prä-Remote-Arbeit und so?
Prä-Remote-Arbeiten. Ich bin da jeden Tag eine Stunde mit meinem kleinen Smart hingeschraddelt. Der hat es auch nicht überlebt, dieser Smart. und ich dachte dann aber so, fuck it, ey, wer bekommt denn bitte diese Chance, im Volo als Pressesprecherin abgeworben zu werden? Natürlich mache ich das.
Das war ja dann auch so ein bisschen für deine Selbstwertschätzung und Selbstwahrnehmung natürlich ein Riesenboost dann auf einmal.
Mega,
ne?
Booster. Ich hatte auch ein bisschen Schiss. Also da hat natürlich Imposter-Syndrom direkt reingekickt und ich dachte so, oh Gott, ey, ich habe bis jetzt nur Clipping-Reportings kopiert. Und eine große Klappe gab, kann ich das ableisten? Konnte ich tatsächlich dann überraschend gut, habe den Job angenommen und ich habe es geliebt. Ich habe das geliebt. Ich saß in diesem Baumarkt, alles war irgendwie so dörflich, es war überhaupt nicht der Glamour, den ich mir vorgestellt habe.
Saß in dem Baumarkt vor allem?
Ja, in so einem alten Baumarkt,
ja,
tatsächlich. Das war so total, also war super unglamourös, ehrlicherweise. Aber ich habe es geliebt. Es war ein Startup von einem großen Mobilfunkkonzern, also damals von Mobilcom Debitel, heute Freenet. Und die Geschichte dahinter war, dass wir immer als Speedboat im Prinzip die neuen Trends ausprobiert haben. Und meine Geschichte dahinter, und ich glaube, da kommt einer der einschlagendsten Punkte meiner ganzen Geschichte und einer der großen Wendepunkte ist, dass ich in der Agentur vorher auch die VZ-Netzwerke betreut habe. Kennen vielleicht gar nicht mehr alle, aber das war damals StudiVZ, SchülerVZ, MeinVZ, also der Vorgänger von Facebook, Instagram, TikTok und Co. Und wir reden von 2008.
Ich wollte gerade sagen, es war so 2008, 2009.
Genau, 2008. Das heißt, ich habe natürlich über eine ganze Weile durch die Clipping Reports, die ich ja auch für StudiVZ und Co. zusammengeklebt habe, die ganze Entwicklung rund um Social Media ganz eng beobachtet und wusste, dass Facebook ganz stark nach Deutschland drängen wird. Und habe dann mit meinen Anfang 20 ganz confident, also wirklich, muss ich auch jetzt rückblickend sagen, Respekt. Also bin ich selber ein bisschen überrascht, wie ich das gemacht habe. Habe ich einen Pitch vorbereitet, bin zu meinem Geschäftsführer gewackelt und habe gesagt, total super, dass ich hier Pressesprecherin bin, aber ich habe die Idee, warum müssen wir überhaupt den Umweg über die Presse gehen? Jetzt gibt's ja Social Media, lass uns doch mit unseren Kunden und Kundinnen direkt sprechen und dann müssen wir nicht darauf hoffen, dass die Presse auch das sagt, was wir sagen wollen.
Das war doch so ein Riss in der Matrix für ihn in dem Moment, oder?
Naja, ich wurde ausgelacht, bin komplett abgeschmettert. Also es war nicht so, dass ich da offene Türen eingerannt bin. Ich meine, ich war damals 22, sah aus wie 12,5 wahrscheinlich.
Aber es kannte ja auch niemand.
Es kannte niemand und alle waren so, was willst du mit? Auf gar keinen Fall, geh jetzt los und mach Presse. Ich bin da wöchentlich hingeguckt und irgendwann hat er mir gesagt, pass auf, ich gebe dir ein bisschen Budget. Wenn du mir beweist, dass es eine Business-Relevanz hat, dann darfst du den Bereich aufbauen. Das habe ich gemacht. Damals war Facebook eine Person hier in Hamburg, mit der habe ich Kontakt aufgenommen und wir haben tatsächlich die allererste Werbeanzeige auf Facebook in Deutschland geschaltet mit einem, halte ich fest, rosa Surfstick. Ein Surfstick war damals so ein witziges Gerät, das man in seinen Laptop reingesteckt hat mit einer SIM-Karte, weil es nicht überall Internet gab. WLAN oder Hotspots überhaupt nicht. Also ja, das gab es nicht. Und das ist natürlich, also wenn du eine Werbeanzeige auf so einem Social Network ohne Konkurrenz machst, Traum.
Ja, natürlich.
Traum.
Natürlich.
Und dann hat es angefangen, dass sich nicht nur unsere Marke, sondern den gesamten Konzern durch die Social Media Transformation geführt habe. Ja, und 2 Jahre später wurden wir als Management-Team abgeworben von einem anderen Mobilfunkkonzern, nämlich E-Plus, um dort eine Marke aufzubauen, und zwar from the scratch. Das heißt, ich war im Gründerteam einer neuen Mobilfunkmarke, die wir dann tatsächlich auch komplett auf Social Media aufgebaut haben. Also wir haben tatsächlich die Mobilfunkzeiten damals waren wirklich goldene Zeiten, muss man sagen. Wir hatten riesige Budgets von den Konzernen und unser Job war es, die neuen Dinge auszuprobieren. Und damals waren die neuen Dinge Social Media. Damals gab es noch nicht mal Instagram.
Nee, da gab es nur Facebook.
Da gab es nur Facebook und das war the big thing. Und wir haben Content-Marketing-Kampagnen gemacht. Da würde man, also dafür würde heute keiner mehr so viel Geld ausgeben. Das war der Wahnsinn. Und es war ein Traum. Ich habe das geliebt. Und das, da ist auch mein Unternehmergeist. Da habe ich gemerkt, okay, ich bin an dem Spot, wo ich bin. Es ist überhaupt nicht glamorous. Es ist irgendwie Mobilfunk. Wenn du im Mobilfunk arbeitest als junge Frau, sage ich mal, zu den Zeiten auch nicht unbedingt der most sexy Job, den du dir vorstellen kannst.
Und eigentlich doch auch sehr schick immer, ne? Mit Kleidchen.
Überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Also nein. Ja, die anderen schon. Ich habe das schon immer ignoriert. Ich lebe sehr konsequent und radikal nach meinem eigenen
Sorry, deine Agentur ist in der Schanze nebenan.
Exakt. Also. Das kann ich ja dann auch selber entscheiden. Aber wir waren vorher, da waren wir auch in so einem Industriepark. Das war gar nicht so. Wir haben zum Beispiel keine Pressekonferenzen, sondern Fankonferenzen gemacht. Also wir haben es wirklich radikal durchgezogen. Das habe ich alles gesteuert und ich habe das geliebt. Wir haben dieses Unternehmen aufgebaut mit einer Gruppe von 6 Leuten in einem Meetingraum von einer befreundeten Agentur in 3 Monaten. Also das war wirklich mal Lean Startup und ich habe es geliebt. Das war viel Arbeit, viel Nachtschicht. ganz, ganz viel Fail, ganz viel, da sind Tränen geflossen, da waren ganz viel Emotionen, aber das ist genau das, was ich brauche. Ich habe das geliebt und da bin ich aufgegangen. Mhm. Und da wusste ich, das ist genau das, was ich machen möchte. Und das haben wir dann ein paar Jahre wirklich sehr erfolgreich betrieben. Und dann kam der Merger von E-Plus und Telefonica. Mhm. Und ich hatte dann die Chance, als Beraterin den Merger auf Seiten von Telefonica zu begleiten im Social-Media-Bereich. Weil ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war ich wirklich eine der absoluten Top-Expertinnen für Social Media.
Absolut. Und dann noch ganz spitz für Mobilfunk.
Sehr spitz. Ich kannte die Zielgruppe und hatte auch einen Namen und ein Standing dort. Und habe dann aber überlegt, ich bin einfach keine Beraterin, die jetzt so von Job zu Job tingelt, weil mein Antrieb ist es, Wirkung zu entfalten und Dinge zu gestalten. Und da ist mir dieser Beraterjob tatsächlich zu wenig. Und dann habe ich mich mit der Agentur selbstständig gemacht, zusammen mit meinem bislang jetzigen Geschäftspartner, was übrigens der ist, der mich damals aus dem Volo abgeworben hat. Ah, also wir sind...
Da hat er schon was gesehen damals.
Tatsächlich, ja. Und wir ergänzen uns so toll, das ist auch ein wichtiger Skill fürs Unternehmertum, die richtigen Leute an der Seite zu haben, die... Ich würde sagen, mein Geschäftspartner Hartmut und ich, wir sind exakt... gedanklich gleich und kommen von ganz unterschiedlichen Seiten. Und das macht es, also wir haben genau das gleiche Ziel, wir haben aber unterschiedliche Herangehensweisen ganz oft. Und das gleicht uns wunderbar aus. Und deswegen sind wir, würde ich sagen, wirklich ein unschlagbares Team, was es angeht und arbeiten ja nun seit wirklich vielen, vielen, vielen Jahren ganz erfolgreich zusammen. Da entsteht auch ganz viel Reibung, die aber gut ist. Und wir führen im Prinzip das konsequent fort, was wir vorher mit den Mobilfunkmarken gemacht haben. Dachten wir. Deswegen haben wir uns auch Rock and Stars genannt, weil wir aus Rocks Problem Stars Lösungen machen wollten. Als
okay,
Beratereinheit. Das ist die Geschichte dahinter. Und weil wir heimlich natürlich auch ein bisschen Rockstars sind. Aber wir saßen dann, wir waren wirklich eine kleine Einheit, paar Peoples, ein bisschen Backoffice. Mhm. Und wir haben genau solche Sachen weitergeführt, dass wir neue Sachen getestet haben. Wir hatten dann so Innovative Rapid Prototyping und sowas alles und wir hatten gar nicht den Plan, so eine Agentur zu werden, wo wir heute sind. Mhm. Und ich glaube, was mich auch am meisten prägt und da würde ich auch sagen, das ist auch ein Punkt, den Hartmut genauso hat, ist, ich habe ein sehr ausgeprägtes Serendipity-Mindset. Und das bedeutet, dass man auf Chancen, wenn man sie sieht und für richtig hält, einfach aufspringt und erstmal reinspringt und guckt, was passiert dann da drauf. Also es ist noch nie so, dass ich einen krassen Masterplan für meine Karriere, mein Leben oder sonst irgendwas hätte. Ich habe eine Richtung, eine grobe, wo ich hin möchte und ich gucke, was kommt. Also ich nutze Chancen und springe ins kalte Wasser in der Hoffnung, dass es...
Ja, das passt ja aber dann auch zu dem, was du gerade erzählt hast, mit dem ganzen Bereich Social Media so. Das ist ja sehr viel Try and Error. Das ist jetzt nicht vom Reißbrett geplant und dass man weiß, jetzt macht man dies und dann kommt das raus. Also so ein bisschen ist dein Karriereweg so genau wie das, was du halt beruflich gemacht hast. Kann man sagen, geplanter Zufall? Nee, passt auch nicht so ganz. Aber du guckst schon mit sehr offenen Augen, was die Welt so hergibt.
Sehr und vor allem auch sehr früh. Und ich glaube, was auch ein entscheidender Faktor ist, ich habe ja nicht nur die Agentur, du hast es ja eingangs schon gesagt, dass ich auch noch ein Startup habe. Mittlerweile vielleicht schon nicht mal mehr ein Startup. Wir sind schon fünf Jahre ab, ja. Mhm. 5 Jahre alt für Kaffee mit Cap Verde. Und da ist, glaube ich, auch der Unterschied. Für mich ist wichtig, Wirkung zu erzeugen. Und ich möchte tatsächlich immer gucken, dass ich erfolgreich etwas wachsen lassen kann. Ob es meine Agentur sind, ob es die Menschen in meiner Agentur sind, ob es meine Kunden und Kundinnen sind, deren Projekte oder aber auch eigene Unternehmen, die ich nochmal führe. Also ich habe immer viele Bälle in der Luft und das ist genau das, was ich liebe. Ich brauche diese
Abwechslung
Energy
dann.
Auch einfach.
Ja. Ja, und aber auch diese verschiedensten Einflüsse dann. Ja. Ne? Ich glaube, ist es auch so, also ein bisschen kann ich da auch relaten natürlich. Von dem einen nimmt man ja auch Sachen mit für das nächste. Also ich meine, du machst auch viele Ehrenamt-Sachen. Da wirst du wahrscheinlich auch jetzt nicht rein, ich nehme jetzt diese Person mit, sondern einfach Ideen, die dort gesponnen werden, die kann man ja dann auch adaptieren, umswitchen und dann kann man die ganz woanders ja auch wieder reinspielen.
Total. Und ich habe eine wahnsinnige Flexibilität und ich glaube vor allem auch Entscheidungsschnelligkeit, die mir hilft. Also ich sehe die Dinge, ich verknüpfe sie wo manche gar keine Anknüpfungspunkte sehen, sehe ich die aber.
Genau, das meinte ich.
Und stricke daraus neue Dinge und ich kann Synergien sehen, bevor sie da sind. Und genauso wie es mit Social Media war, habe ich da sehr, sehr früh drauf gesetzt und zwar auch konsequent und radikal. Weil ich damals gesagt habe, wenn ihr mir nicht die Chance gebt, dann kündige ich und gehe woanders hin.
Ach so, radikal.
Ja, das war mir egal, weil für mich war klar, ich werde jetzt keine Pressesprecherin auf ewig sein, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich will was ganz anderes machen, ich will viel mehr Wirkung haben und habe damit ja auch eine viel größere Audience. Ist doch super. Und genau was Ähnliches und ich glaube, wir stehen jetzt in unserer Branche und vor allem auch in der Agentur in einer der größten Disruptionen überhaupt, wenn nicht sogar der Menschheit nochmal, mit der ganzen KI-Revolution und Automatisierungsrevolution. Also wir sind jetzt in so einer digitalen Reife, dass es zur Anwendung kommen kann. Und es herrscht ja auch viel Angst in unserer Branche um Jobs und Zukunftsfähigkeit. Und das ist etwas, wo ich jetzt schon seit sehr langer Zeit ganz radikal hinsteuere, mit einem ganz klaren Fokus und einer Vision einfach. Ob das die richtige Version ist, wird sich zeigen, weil heute hat keiner die Wahrheit. Keiner weiß, was funktioniert, was nicht. Wir sind wieder auf diesem gleichen Spielfeld, wie es damals mit Social Media war. Und dadurch, dass ich das Game ehrlicherweise schon mal gespielt habe und erfolgreich war, ist meine Angst auch total begrenzt. Ich glaube, dass ich auch durch diese Transformation gut durchsteuern kann. Auch da werden viele Fehler passieren und das ist fein. Und ich glaube, mein Team ist auch ganz dankbar, dass ich denen immer ganz viel Guidance gebe, ganz viel Fokus und meine Sichtweise darauf mitgebe.
Jetzt hast du ja schon ganz viel erzählt, was für dich deinen Job so ausmacht, ne? Was für dich das Traumhafte an deinem Job ist. Aber was glaubst du denn, ist das Traumhafte, wenn man von außen drauf schaut? Also dieses Unternehmertum, wie du es genannt hast, oder auch dieses Agency Life, dieses Agenturleben, hat natürlich eine riesen Strahlkraft auch für Leute, die noch gar nicht in der Branche drin sind. Was meinst du denn, was das sein könnte?
Ich glaube, das hat mehrere Aspekte. Also zum einen das Agenturleben und ehrlicherweise ging mir das damals auch so. Ich wollte auch unbedingt in die Agentur damals, als ich das Volo angefangen habe.
Irgendwas mit Medien, ne?
Irgendwas mit Medien, Agentur, total frei, total urban, total
Stars
modern.
Und TV.
Du hast coole Marken, mit denen du arbeitest. Es ist total cool und dann bist du da drin und denkst dir so, ew.
Anzeigen schrubben, 8 Stunden am Tag, Excel-Tabellen.
So cool.
Ja, okay.
Not. Naja, also wenn man mal, ich erlebe das auch viel, wenn ich mit Leuten spreche, die nicht aus unserer Branche sind und ich so ein bisschen über meinen Job, ich habe eine Agentur in der Schanze, es ist total urban, kreativ und auch frei. Wir haben ja eine ganz andere Arbeitsweise als auch viele andere Agenturen, insbesondere auch zur jetzigen Zeit. Gerade auch meine Position als Unternehmerin und Geschäftsführerin wirkt natürlich von außen betrachtet ein bisschen wie die Königsdisziplin, ne? Also du hast den vollen Gestaltungsspielraum, du hast die volle Entscheidungsfreiheit, du hast volle Flexibilität und du hast auch hohe Sichtbarkeit. Ich hatte es jetzt gerade erst wieder, wo ich mit Teilen meines Teams unterwegs war, hier in Hamburg, und dann mein Team sagte, du kennst jeden, wie geht das? Und das ist halt auch
Sorry,
Teil
die
des
kennen
Jobs.
Alle mich.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber das ist halt auch Teil des Jobs. So, und das wirkt natürlich von außen erstmal alles leicht. Ich habe freie Zeiteinteilung, ich habe ja gar keine Vorgesetzten. Ich muss niemanden fragen. Ich entscheide die Dinge selbst, ich trage die Dinge selbst und das ist so ein bisschen ein Glamour-Faktor, der nach außen scheint, nach innen sich aber total anders darstellt. Ich meine, dir muss ich das nicht erzählen, du hast die gleiche Position wie ich. Von daher ist das ja ein Schein. Und ich muss sagen, ich liebe das auch. Ich liebe meinen Job total. Das ist genau das, was ich machen möchte.
Eine Berufung als Beruf.
Absolut, das ist das, womit ich aufgehe. Ich war gerade Mittagessen und wurde gefragt, Agenturen konsolidieren ja gerade ganz viel, also verkaufen sich ja Netzwerke. Und ich habe das weder als Ziel noch forciere ich das. Und dann hatte mich jemand gefragt, mit dem ich Mittagessen war, was wäre, wenn dir jemand 100 Millionen für die Agentur gibt, was machst du dann? Und dann habe ich kurz nachgedacht und dachte, ja, dann hätte ich diese 100 Millionen und dann würde ich wieder das Gleiche machen, also würde ich es nicht machen, aktuell.
Nein?
Nee.
Ich würde die 100 Millionen nehmen, würde es verkaufen, würde eine Rockin' Stars Point 2 aufmachen, das ganze Team mit rübernehmen und dasselbe nochmal machen.
Nee, wir sind, das ist schon auch Arbeit, ne? Also man darf nicht vergessen, dass man nicht startet und alles ist irgendwie da. Natürlich habe ich jetzt 10 Jahre mehr Erfahrung. Die Agentur ist 10 Jahre alt. Jahre erst gerade gehabt, ne? Genau, wir haben 10-jähriges Jubiläum dieses Jahr und fühlt sich für mich an wie gleichzeitig 2 und 25 Jahre zugleich. Also es ist beides so ein bisschen, als würde ich es schon immer machen und als wäre es gerade erst da passiert.
So viel auch passiert.
Also ein Jahr Agentur ist wie 10 Jahre in jedem anderen Job gefühlt, ja, voll.
Aber also, du hast gerade einen Punkt genannt, den ich halt super spannend fand. Dieses von außen sieht so leicht aus und du keiner sagt, was du machen kannst und deine Entscheidungen kannst du alleine tragen. Aber dieses Entscheidungen alleine tragen, das ist ja das, was aus dem Scheinwerfer rausgeht, wenn du dann zu Hause sitzt am Wochenende abends und die Tragfähigkeit deines Tuns auch selbst reflektieren musst und gucken musst, was gehört überhaupt dazu und fuck, das war jetzt vielleicht doch eine schlechte Entscheidung. Das sieht man ja nicht. Das ist ja das, was
man sieht ganz viel nicht, glaube ich. Und das ist halt oft der Punkt, gerade auch, wenn ich ein bisschen mehr Einblicke in mein Leben gebe, in mein Arbeitsleben, dann sind viele dann doch überrascht, was das so mit sich bringt. Also zum einen würde ich behaupten, ist ein Geschäftsführer und vor allem auch Inhaberposten der einsamste Job der Welt. Du bist immer alleine, du trägst deine Entscheidung selbst. Obwohl wir auch zu zweit sind bei uns, wir sind aufgeteilt, also ich manage die Agentur alleine, er macht das Kapverde-Geschäft alleine. Wir tauschen uns natürlich aus und trotzdem, du bist immer alleine mit deiner Entscheidung. Und die Freiheit, die du hast und die Flexibilität, geht aber auch mit einer Verantwortung einher. Die Agentur hatte teilweise bis zu 60 Mitarbeitende. Das heißt, ich bin ja nicht nur mit jeder Entscheidung, die ich treffe, für meinen eigenen Job verantwortlich, sondern ich bin für den Job von 60 Menschen und je nach Lebenssituation auch für deren Familien mitverantwortlich. Das bedeutet, meine Verantwortung ist wahnsinnig hoch und ich treffe nie. Und ich glaube, damit spreche ich ehrlicherweise für jeden Geschäftsführer und für jede Geschäftsführerin auf diesem ganzen Planeten. Ich treffe nie Entscheidungen nur für mich oder aus Gusto oder weil ich da gerade Bock drauf habe. Jede Entscheidung ist immer durchdacht, ist abgewogen mit allen Bereichen, die es betreffen könnte, die viele ja gar nicht sehen oder auch nicht kennen und müssen sie auch gar nicht. Und du triffst jede Entscheidung mit bestem Wissen und Gewissen für die Gesamtgesellschaft und für dein Team. Und egal, wie du sie triffst, du bekommst Gegenwind. Das ist halt das Spannende. Du willst immer das Beste machen und trotzdem kriegst du Gegenwind. Ich stelle es mir ein bisschen vor, wie Eltern von einem pubertierenden Teenager zu sein. Du willst das Beste für dein Kind und kriegst die ganze Zeit Lack. Ich habe keine Kinder, deswegen kann ich es nicht relaten, aber mein Neffe ist 15. Meine Schwester kann relaten, obwohl die eigentlich ein gutes Verhältnis miteinander haben. Aber das ist ein bisschen, wie ich es mir vorstelle. Ich mache mir wirklich viele Gedanken und auch der Workload ist viel größer, weil gerade in Agenturen, das wird dir genauso gehen, du arbeitest operativ mit. Ich betreue genauso Kunden, ich bin operativ Beraterin, ich bin Kreative, ich mache operative Punkte. Parallel bin ich aber auch noch Geschäftsführerin, mache das Business Development und mache bei uns auch noch den ganzen Controlling und Finance Part alleine. Und diese Sachen mache ich abends.
Aber das mit 60 Personen oder mit...
Jetzt sind wir ja, nicht genau, mehr 60, wir sind jetzt
ganzen Riesen, also das ist schon heftig.
Genau, und das sieht halt keiner. Und auch diese Entscheidungen, wenn wir Strategieentscheidungen treffen, die fallen mir ja nicht morgens unter der Dusche ein und dann haue ich die mal eben so raus. Das sind Prozesse. Und diese Prozesse müssen auch durchdacht werden. Und gerade im Agenturgeschäft, das ist vielleicht auch was, ich habe vorhin die Metapher des Boots gemacht. Und wenn du in einer Agentur arbeitest und dir eine Agentur gehört, weißt du, dein Fahrwasser wird niemals glatt sein. Niemals. Du fährst immer rauen Wellengang. Jedes einzelne Mal. Also du wirst nie eine Ruhe und Stabilität hinbekommen, weil so ist unser Geschäftsmodell. Das muss man einfach sagen und das muss man wissen.
Mal geht die Welle hoch, mal geht die Welle runter.
Exakt. Du kämpfst immer und du musst diese Fahrwasser und diese auch, wir sehen es jetzt gerade, also unsere Branche ist durchgerüttelt aktuell und du musst einfach einen guten strategischen Blick haben. Da kommt mir mein Unternehmertum, glaube ich, sehr zugute und ich habe eine gute Visionskraft zu sehen, nicht nur, wo dreht der Wind gerade hin, sondern wo dreht er vielleicht auch in einer halben Stunde hin.
Was ist so in 3 Kilometer Entfernung, ne?
Genau. Und wie kommen wir da durch, ohne dass wir Kent haben oder viele Leute über Bord werfen müssen?
Alle am Rettungswesten an.
Ja. Bei mir haben alle ganz sichere Rettungswesten.
Und ich glaube, was viele auch nicht sehen oder das unterschätzen, klar, du hast auch Urlaub und du hast auch frei, aber du nimmst die Arbeit ja dann vermutlich auch oftmals mit. Also ich kenne das von mir, dass ich dann im Urlaub sitze. Ich kenne eigentlich keine Urlaube, wo ich nicht irgendwie auch mal am Rechner bin, auch wenn es nur abends eine halbe Stunde ist oder so.
Hatte ich noch nie. Also wirklich, ich habe immer meinen Rechner mit und ich arbeite jeden Tag im Urlaub. Ich komme gerade aus dem Urlaub.
War schön wandern, ne? Habe ich gesehen.
Ich war 2 Wochen in den Bergen. Es war ein Traum in der Schweiz und in Südtirol. Also das ist meine Tankstelle, meine Energietankstelle.
Das kann ich so nachempfinden.
Wirklich, es war ein Traum. Und mich stört das aber gar nicht. Also ich habe tatsächlich in meinem Umfeld auch viele, die sagen so, oh, das tut mir voll leid, dass du jetzt im Urlaub auch nochmal arbeiten musst. Überhaupt nicht. Ich finde es super. Und das ist ja selbst gewählt. Ich kann mir das selber einteilen. Mir gibt es Energie. Ich freue mich. Ich mache dann da
genau,
ein bisschen
das
was.
Das gibt Energie.
Und
das nimmt ja keine
mir
Energie.
Gibt, exakt. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, wenn du merkst, dass deine Arbeit dir Energie raubt, und das tut es bei mir auch ab und zu mal. Ne? Es gibt auch Momente, wo ich denke, ganz ehrlich, macht eure Scheiße selber. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist aus der Emotion. Das sind 2 Sekunden. Und danach rappel ich mich einmal durch und greife wieder an. So. Aber mir gibt meine Arbeit unfassbar Energie. Ich definiere mich auch ein Stück weit darüber, weil es mich erfüllt.
Ist ja auch ein Teil von
so.
Dir.
Es ist ein Teil von mir und für mich ist das Beste, wenn ich Wirkung entfalten kann. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich kann noch ganz viel Wirkung entfalten und das auch noch ganz viel Potenzial. Weil natürlich fragt man sich auch nach 10 Jahren Agentur so, what's next? Was mache ich jetzt? Und ich glaube, da geht noch ganz viel. Und wir sind jetzt in dieser KI-Disruption und in dieser Transformation und
aber
da
auch
werde
da,
ich solide
ich,
durchsteuern.
Ich gerade sagen, da bist du dann, glaube ich, auch schon gut aufgestellt oder wirst gut aufgestellt sein. Du tust ja auch einiges dafür. Also wie du schon sagst, du guckst ja nicht nur direkt, was vor deinen Füßen ist, sondern auch so ein bisschen weiter nach vorne, was da passiert. Gibt es denn, hatten wir gerade schon so ein bisschen, aber so typische Klischees, mit denen du konfrontiert wirst, du bist jetzt die Agenturchefin aus Hamburg, aus der Sternschanze. Dein, wie du arbeitest, so am anderen Urlaub.
Ja, genau, das ist das, was du sagst. Also ich glaube, Agenturchefinnen und Chefs, ehrlicherweise gerade so aus der Schanze, haben so ein bisschen dieses Vorurteil, dass wir es uns einfach gut gehen lassen, wir lassen die anderen für uns arbeiten, wir machen uns ein gutes Leben und cashen dann richtig ab. Also erstmal
so
würde ich sagen,
dir? Ist doch normal, oder nicht?
Also diejenigen, die mit einer Agentur heutzutage reich werden, bitte ruft mich an.
Sag mir, wie es geht.
How? Also wenn du richtig reich werden willst, gründest du besser keine Agentur. Zumindest nicht jetzt, aber ist zum Beispiel gar nicht mein Ziel. Also für mich geht es hier nicht um, ich will maximal abcashen, sondern ich will maximal
Wirkung
entfalten. Dann
hättest du auch die 100 Millionen Angebote
angenommen.
Dann
hätte ich die genommen, ja, aber will ich gar nicht. Weil was machst du mit der Kohle? Also ich meine, stirbst du irgendwann später und sagst, boah, aber ich habe richtig Cash gemacht. Geil.
So. Nö. Das letzte Hemd hat
interessiert
keine
mich gar nicht. So, genau. Ich habe mal das, ich glaube, es ist das Café am Rande der Welt, wo es darum geht, was ist später in deinem Lebensmuseum? Was ist später, wenn du gestorben bist und ein Museum über dich gibt? Was wird da ausgestellt?
Bei den Rechner.
Deine Goldbarren? Ich hoffe nicht.
Dein Laptop.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich hoffe, dass es eher der Einfluss ist, den ich auf Menschen, auf Dinge hatte. Das ist mir zum Beispiel viel, viel wichtiger. Und dann zählt das Geld tatsächlich, ist zweitrangig. Ne?
Und tatsächlich, also, was du gerade gesagt hast, das haben viele nicht im Kopf. Du bist nicht nur für dich verantwortlich und für deine Mitarbeitenden, sondern auch für deren Anhang und was da dazugehört. Das ist ja wirklich so. Dieses Bild muss man mal aufmachen, was Leuten Angst machen kann, kann aber auch sehr befriedigend sein, wenn man sagt, okay, wir machen das Beste draus und jeder hat eine gute Zeit und verdient auch noch gutes Geld.
Absolut, und in einer gewissen Weise haftest du ja auch für Dinge. Also es ist ja nicht nur, dass ich für deren Lebensunterhalt ein Stück weit mitverantwortlich bin durch die Entscheidungen, die ich treffe. Genauso ist es ja auch mit unseren Kunden und Kundinnen. Also da geht es nicht um deren Jobs, aber natürlich kannst du als Agentur mit einer Fehlentscheidung da auch wirklich relevanten Schaden
Voll.
Anrichten. Das ist jetzt noch nie passiert, natürlich, bei uns, Gott sei Dank, aber das ist ja immer da. Das heißt, du bist nicht nur der erste Blitzableiter in allen Bereichen, sondern du bist einfach gesamtverantwortlich für alles. Und ich fand das total spannend. Eine Mitarbeiterin hat mal zu mir gesagt, die Krone muss sich ja ganz schön schwer tragen. Und ich war total überrascht, weil ich empfinde mich in der Agentur oder überhaupt niemals als jemand, der eine Krone trägt und auf dem Chefsessel sitzt, sondern ich bin ja vielmehr die Hausmeisterin. Also überall, wo es mal ein bisschen wackelt, komme ich angedackelt und schraube da ein bisschen wieder was zusammen.
Damit alles
damit
hält.
Dieses Schiff, ja. Und das fand ich spannend, wie diese Betrachtung von außen ist, weil ich glaube, das ist das Hauptklischee, dass man mit der Krone auf dem Chefsessel sitzt und nach Gusto ein bisschen runterregiert. Und die Realität, das gibt es vielleicht auch an manchen Stellen. Meine Lebensrealität ist es überhaupt nicht. Ich sehe mich im Blaumann mit meinem Werkzeugkoffer, wo ich überall, wo es brennt, hier mal ein Feuer lösche, da nochmal eine Schraube nachziehe, hier nochmal was umjustiere, nochmal eine kleine Wärmepumpe irgendwo einbaue, um uns nachhaltiger zu machen. Solche Sachen, das ist die Lebensrealität tatsächlich.
Hat sich dein Tun im Laufe der Jahre verändert?
Mein
also dein persönliches Tun,
ja.
Tun, na klar, im Wachstum deiner Position irgendwie. Aber hat sich auch dein Job im Laufe der Zeit verändert? Musst du jetzt, ich weiß nicht, mehr Schulter zum Anlehnen sein als Beraterin oder musst du eher wirklich von den Zahlen jetzt kommen oder hat sich da irgendwas verändert?
Es haben sich mehrere Sachen verändert. Zum einen habe ich mich natürlich verändert in meiner Persönlichkeit, in meinem Wissen und in den Learnings, die ich über 10 Jahre gesammelt habe. Also ich würde sagen, ich bin da viel stabiler aufgestellt als noch natürlich vor 10 Jahren. Das ist ganz klar. Corona hat sehr viel verändert. Das heißt, die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, es ist eine wahnsinnige Schnelligkeit in unser Geschäft gekommen, wo wir früher zu jedem Kundenmeeting irgendwo hingeflogen sind und dann ein Kundenmeeting am Tag hatten, machen wir heute 6 am Tag, easy, überall rund um die ganze Welt, weil es einfach über Videocalls stattfindet und man sich ja selten nur noch live trifft. Das macht es auch schwieriger in der Beziehungspflege. Also es ist eine andere Art, wie man zwischenmenschliche Beziehungen pflegt, wenn man sich eigentlich nicht wirklich oft persönlich auch gegenüber sitzt und Meetings auch ganz anders durchgetaktet sind.
Hilft da deine Social-Media-Erfahrung oder ist es komplett was anderes?
Vielleicht auch ein bisschen. Also ich habe oft die Diskussion, weil viele Agenturen gehen ja zurück zur Präsenzpflicht und es gibt auch Stimmen in meiner Agentur, die das eigentlich wünschen und ich weigere mich mit Händen und Füßen dagegen.
Auch normal ist ja umgedreht.
Ganz,
ne?
Spannend, ja, weil ich halte das überhaupt nicht für sinnvoll. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, und das sehen wir ja in unserer Gesellschaft. Überall, wo es Hürden gibt, machen wir lieber erstmal einen Rückschritt, weil dann lieber zurück auf den gewohnten Pfad. Und das ist gar nicht meine Persönlichkeit.
Das haben wir schon festgestellt.
Ja, und ich bin eher dann dabei, wenn ich sage, okay, wenn ihr nur in Person führen könnt, also wenn ihr euch live seht zum Beispiel oder miteinander arbeiten könnt, dann müsst ihr euer Skillset verändern, weil das wird nicht die Welt sein, in der wir zukünftig arbeiten. Wir leben in einer globalisierten, digitalisierten Welt. Und das ist auch gut so. Wir müssen unser Skillset ändern. Und da hilft es nicht, wenn ich alle Leute zurück ins Office bringe, weil das will ja auch gar keiner. Diese Flexibilität, die wir gewonnen haben, die ist ja total gut. Und ich persönlich kann in meiner Agentur nicht feststellen, dass wir dadurch in irgendeiner Weise Effizienz verloren haben. Ich würde sagen, wir haben sie eher gesteigert, weil ich glaube, Leute, die nicht im Homeoffice arbeiten, die machen das auch nicht im Office. Also das ist, also finde ich persönlich überhaupt nicht. Ich bin eine große Verfechterin von Freiheiten geben. Freiheiten kommen aber auch immer mit Verantwortung und dafür brauchst du die richtigen Menschen. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie kamen wir zum Homeoffice? Ach so, wie ich damit umgehe.
Wie dein Job sich verändert hat im Laufe der Zeit.
Genau, also ich glaube, ich kann sehr gut führen tatsächlich remote und habe das mir über die, ist ja jetzt ehrlicherweise auch schon 5 Jahre, dass wir so arbeiten, ne? Also es ist die Hälfte der Agenturzeit, habe ich mir das angeeignet.
Stimmt.
Und lege auch sehr viel mehr Wert auf Führung. Also ich muss sagen, ich würde behaupten, die ersten 5 Jahre der Agentur habe ich auch persönlich den Fokus darauf gelegt, sehr viel mehr so die Strukturen zu schaffen, die Kunden aufzubauen. Wenn du eine junge Agentur bist, ist auch der Vertriebsprozess ja noch ein komplett anderer, als wenn du irgendwann Standing hast. Und jetzt hat sich das ein bisschen mehr geschiftet hin zu Führung, also viel mehr die weicheren Faktoren, wie man sie gerne nennt, obwohl ich sie eigentlich die echten Hard Skills nennen würde. Wie führst du dein Team? Weil sich auch die Menschen verändern. Die Anforderungen der Menschen, mit denen du arbeitest, ändern sich. Die Generationen ändern sich. Die Bedürfnisse,
natürlich.
Auch der Kunden ändern sich. Und du musst ganz flexibel sein. Du musst überall so ein bisschen nachjustieren, dich anpassen, adaptiv sein und gucken, was funktioniert nicht. Und da würde ich sagen, hat sich meine persönliche Arbeit geändert, dass ich den Fokus auch deutlich mehr noch nach innen in die Agentur reintrage, als nur nach außen für die Kunden zu optimieren.
Du weißt ja, ich liebe Anekdoten und Geschichten. Ohne Namen zu nennen, das kriegen wir gut hin, glaube ich. Aber gibt es so Momente oder Geschichten, wo du sagst, die wirst du niemals vergessen, weil die sich so geprägt haben, egal ob jetzt positiv oder negativ?
Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Ein paar habe ich ja auch schon genannt. Ich würde sagen, mein Social Media Pitch und der rosa Surfstick sind mit Sicherheit eins. Auf jeden Fall ganz weit vorne. Und ich glaube, einer meiner erfüllendsten Anekdoten ist aus diesem Jahr. Und du bist eine der ersten Personen, mit denen ich sogar darüber gesprochen habe. Und du hast es auch schon angekündigt. Das ist meine Kampagne Rechts kann uns kreuzweise zur vorgezogenen Bundestagswahl dieses Jahr. Und ich bin jetzt ehrlicherweise kein sehr politisch interessierter Mensch. Also ich drehe mich da normalerweise nicht so rein und hatte aber durch die gesellschaftliche Veränderung, die wir gerade durchlaufen, durch die politische Veränderung, durch alles, was gerade passiert, hatte ich das Gefühl, ich muss was tun. Ich werde angetrieben durch die Wirkung. Und für mich war das Erfüllendste, zu sehen, dass wenn man eine Idee hat und sie, also ich glaube, es gibt viele Ideen, die in der Schublade liegen und keiner holt sie raus. Und ich habe sie rausgeholt. Und der Vorteil, wenn du in so einer Agentur arbeitest, ist, du hast ja ein Riesennetzwerk. Insbesondere an Leuten. Und es ist unser Job, Dinge sichtbar, laut und mit Reichweite zu machen. Also dachte ich mir, ich kann dem nicht irgendwie zugucken in meiner Position. Und es ist ja auch ein Risiko, wenn du dich als Agenturchefin positionierst.
Richtig, politisch positionierst.
Politisch positionierst. Ich meine, sich gegen Rechtsextremismus zu positionieren, ist ein relativ kleiner gemeinsamer Nenner. Das geht schon. Das ist relativ anerkannt. Einfach, ja. Und trotzdem gab es ordentlich Gegenwind, kann ich sagen.
Ist das so?
Ja. Und ich hatte diese Idee, diese Kampagne zu machen. Und es ging um Wahlbeteiligung und Positionierung gegen Rechtsextremismus, also oder gegen Extremismus im Allgemeinen vielleicht sogar. Wir haben ein relativ starkes Visual gemacht und ich habe mit ganz vielen Leuten aus meinem Netzwerk darüber gesprochen, unter anderem ja auch in der ganz early Stage, als es noch eine Idee war mit dir. Und habe gemerkt, wenn ich eine Idee aus der Schublade raushole, finde ich relativ schnell Menschen, die mitziehen. Und das Ergebnis war, dass wir von der Reichweite eine der sichtbarsten Kampagnen der Bundestagswahlkampagne hatten in diesem Jahr. Und das war für mich ein wahnsinnig erfüllender Moment. Nicht nur, weil wir das umgesetzt haben, sondern weil es hoffentlich Wirkung hatte, weil es eine Sichtbarkeit hatte und weil ich dadurch auch einfach tolle Menschen nochmal kennengelernt habe. Und mir das Gefühl gegeben hat, weil natürlich machst du in der Agentur auch nicht immer nur Sachen, die du super cool findest. Also gerade in Kundenprojekten sind auch mal Sachen dabei, die mit deinem eigenen Kompass vielleicht auch nicht immer 100% allein gehen und das ist auch okay. Aber ich fand es total gut, dieses Skillset zu nutzen, um diese Kampagne auf die Straße zu bringen und auch über mein wirtschaftliches Interesse der Agentur hinaus diese Wirkung zu entfalten. Ich würde sagen, das ist eine Anekdote, die mich wahrscheinlich ganz, ganz lange noch ganz positiv erfüllen wird.
Es war auch echt schön. Ich glaube, straf mich Lügen, wenn das nicht stimmt, aber du hast auch Leute von Projekten quasi dafür auch aus deiner Agentur darauf arbeiten lassen, so oder?
Genau. Also ich habe.
Also nur um den Punkt, dass es jetzt wirtschaftlich irgendwelche Interessen gab, sondern nee, ganz im Gegenteil, du hast sogar dafür gesorgt, dass sozusagen die Kapazitäten noch anders intern verteilt werden.
Ja, genau. Ich habe das natürlich meinen Mitarbeitenden freigestellt, habe gesagt so, ey, ich mache diese Kampagne, weil das war kein Agenturprojekt, das war ein privates Projekt von mir. Ich wollte das nicht so gerne an die Agentur knüpfen. Und man muss sagen, ich habe ein tolles Team. Ich habe wirklich auch ein engagiertes Team und da war sofort klar, ich wusste natürlich auch, welche Leute das direkt sein werden, die da mit mir ins Boot hüpfen und sagen, auf jeden Fall, wir sind dabei. Und das ist auch für mich total ermutigend zu sehen, weil davon haben sie ja auch nichts. Also die haben keinen Bonus bekommen oder sowas. Das ist halt, das ist halt eine gesellschaftliche Geschichte. Und am Ende haben wir sogar eine eigene Stiftung bekommen, die Spenden dafür gesammelt hat. Und es war wirklich ein riesen, riesen Erfolg. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat.
Ach, schön.
Ja.
Jetzt waren wir so bei Anekdoten und Geschichten. So in dieselbe Richtung geht so meine nächste Frage, und zwar: Welcher Fehler in deiner beruflichen Laufbahn hat dir denn am meisten geholfen? Gibt es das überhaupt? Hast du überhaupt Fehler gemacht? Und wenn ja?
Ich würde sagen, ich mache wahrscheinlich jeden Tag mindestens 10 Fehler. Und das ist auch okay so. Ich sehe die nicht als Fehler, sondern als vielleicht Fuck-ups und Learnings. Ich finde Fehler gut. Ich glaube, daraus lernt man am allermeisten.
Selten in Deutschland, ehrlicherweise. Da hatte ich auch schon im Gespräch, dass man in Deutschland eigentlich gar keine Fehlerkultur in dem Sinne haben darf. Ganz oft.
Das stimmt. Ich sehe das total anders und versuche das auch in der Agentur ganz anders vorzuleben. Gerade jetzt auch. Wir sind ja in einer Zeit, wo du ganz viel ausprobieren musst, und davon wird mal mindestens 60% nicht funktionieren, würde ich mal behaupten. Und das ist der eine Lucky Shot, den du brauchst, der funktioniert, und dann ist alles andere okay. Ich glaube, ein großer Fehler, den ich insbesondere am Anfang in der Führung und als Unternehmerin gemacht habe, ist, dass ich es versucht habe, allen recht zu machen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass man, egal wie gut man eine Entscheidung durchdenkt, abwägt und im besten Wissen und Gewissen macht, du bekommst trotzdem Gegenwind. Wirst du immer.
War dir das so bewusst am Anfang? Oder hast du gedacht, ich mache das doch alles hier für euch, dann,
ja,
wieso seid ihr denn jetzt böse auf mich oder
ja,
sauer,
ich muss
oder?
Sagen, das war für mich am Anfang eine schwere Nuss, die ich knacken musste, aus menschlicher Sicht, weil auch diese Einsamkeit, also gerade auch wenn es dazu kommt, dass dann alle Mittagessen gehen, damals, als wir noch alle im Office waren, alle fragen sich gegenseitig, du wirst aber nicht gefragt, weil du bist die Chefin und sitzt dann da so alleine in der Agentur und denkst dir so, ja, cool. Oder du bezahlst so einen Afterwork-Abend, wirst aber selber nicht eingeladen, darfst die Party aber bezahlen. Und das ist aus menschlicher Sicht, ist es wirklich, wir Menschen sind ja Sozialwesen und natürlich wollen wir auch gemocht werden. Aber ich glaube, da ist es wichtig zu lernen, dass es eine Rollenunterscheidung gibt. Ich bin in der Rolle, in der ich in der Agentur bin. Es gibt Leute, mit denen ich mittlerweile auch befreundet bin, weil die einfach jahrelang mit mir arbeiten.
Mit denen gehst du auch Mittagessen?
Mit denen gehe ich auch Mittagessen. Mit denen mache ich sogar mal was privat. Ich habe mich hochgearbeitet. Ich bin ganz aufgeregt. Aber diese Rollenunterscheidung muss man machen. Es ist nicht meine Rolle, mit denen befreundet zu sein oder von denen gemocht zu werden. Und gleiches gilt auch für Kunden tatsächlich. Mhm. Ich habe einer meiner absoluten Kerneigenschaften ist absolute Ehrlichkeit, Klarheit und Transparenz. Also auch ein Kunde, wenn der uns oder eine Kundin, wenn sie uns sagt, was sie möchte und ich halte das nicht für sinnvoll, würde ich das auch immer sagen. Das heißt, ich gebe immer ehrliches Feedback. Das schätzen auch viele, aber auch nicht alle. Und ich habe mich am Anfang ein bisschen oft zu doll verbogen und dann gegen meinen eigenen Kompass gearbeitet, weil ich dachte, das erwarten die Leute von mir.
Wo der Bauch schon so sagt, nein,
ja.
Und dann...
Wo ich denke so, oh ja, aber wenn ich das jetzt mache, dann gibt das wirklich nochmal hartes Feedback. Und jetzt trage ich das harte Feedback einfach und weiß, es ist trotzdem die richtige Entscheidung. Ich glaube, das ist das größte Learning und auch die wichtigste Eigenschaft, die man verstehen muss. Und da kommt auch das Einsamkeitsthema wieder. Du bist alleine auf diesem Stuhl. Du bist alleine die Hausmeisterin und das ist okay. Du hast Leute, die dich ein bisschen mehr supporten. Du hast Leute, die aber auch eine Distanz zu dir halten, weil sie einfach eine Hierarchie sehen und das liegt nicht an dir persönlich, sondern es liegt an der Rolle, die du hast.
An der Situation, an der
Rolle,
ne?
Ja, exakt.
Ist es auch sowas, was du deinem jüngeren Ich raten würdest, bevor es in den Beruf geht?
Ja, ich würde meinem jüngeren Ich raten, sich nicht kleinreden zu lassen, also diese Energie und die Vision oben zu halten, weil das ist mein Motor. Meine Energie ist mein Motor und ich glaube, das ist auch, ich war eine junge Frau in einem Job, der sehr männerdominiert war, da bist du mit meiner Energie auch nicht immer positiv aufgefallen, sage ich mal. Da bist du schnell vorlaut, da bist du schnell over the top.
Das gab es noch, ne? Ja. Gibt es das immer noch?
Es gibt es immer noch. Es ist weniger geworden, aber das war damals schon noch so ein Ding. Tatsächlich auch schon, also ich habe es schon immer gehört, ich war schon immer ein bisschen zu viel, glaube ich. Und da denke ich mir, das ist etwas, ich habe das dann auch gedrosselt, habe es irgendwann auch wieder hochgefahren. Und ich würde meinem jüngeren Ich sagen, behalte dir diese Energie bei, weil das ist auch, das ist der Motor und das ist auch das, was dich an den anderen vorbeifahren lässt.
Ah, das ist schön. Gibt es denn trotzdem etwas, was du ändern würdest, wenn du könntest?
An meiner jetzigen Jobsituation oder an damals?
Nee, wenn es darum geht, ob du alles nochmal genauso machen würdest und um an dem Punkt zu sein, wo du heute bist, oder würdest du vielleicht eine andere Abzweigung irgendwann nehmen? Rechtsanwalt wird es nicht, das haben wir schon rausgefunden.
Naja, mit dem Wissen heute, was ich vor heute habe und mit den ganzen Learnings, die ich gezogen habe, würde ich vielleicht Feinjustierungen machen, tatsächlich, aber ich glaube nicht. Ich glaube, und ich bin da vielleicht ein bisschen spirituell angehaucht und denke so, die Dinge kommen, wie sie kommen sollen.
Und alles führt dahin, wo du heute bist.
Exakt. Und der Weg, den man geht, ist auch der richtige Weg und den musst du gehen. Selbst wenn da echt viele Fuck-ups und auch stressige Zeiten drin waren, die sind halt dafür da, den Stein so abzuschleifen, dass er so ist, wie er jetzt ist, um dann ein Star zu werden.
Wow. Wäre der perfekte Schlusspunkt, würde ich nicht noch eine letzte Frage haben quasi.
Wie ist los?
Steffi, ist dein Job, den du heute hast, ich sag mal Unternehmerin, Rock'n'Stars, Hausmeisterin, Kapverde, Kaffee-Vortesterin, ist das nach wie vor dein Traumjob?
Absolut, ja. Ich kann Wirkung entfalten, ich kann Menschen wachsen lassen. Das ist mir ein ganz persönliches Anliegen. Also ich bin niemand, der Menschen klein hält. Ich möchte sie wachsen lassen. Im besten Fall wachsen die alle über mich hinaus. Finde ich ganz toll. Und ich würde das immer wieder machen, solange ich noch Wert stiften kann. In dem Moment, wo ich merke, mein Wirkungsgrad ist aufgebraucht und das wird mit Sicherheit irgendwann so sein, dann würde ich auch rausgehen, weil dann wäre für mich der Spaß vorbei. Ich glaube, da ist aber noch ganz viel Rücklage, weshalb ich mir vorgenommen habe, da auch noch eine Schippe oben drauf zu legen vielleicht und meine Wirkung noch mal ein bisschen zu multiplizieren, indem ich das nicht nur in der Agentur mache, sondern auf Bühnen gehe, spreche. Ich würde auch gerne meine Wirkung vielleicht in einem Aufsichtsrat oder in einem Advisory Board mit einbringen, auch da neue Sachen lernen. Also einfach noch mal ein bisschen multiplizieren, weil ich glaube, ich bin da jetzt noch an einem guten Peak, wo ich das noch machen kann. Und dann, ja.
Wir sind überzeugt, ich bin überzeugt, dass es auf jeden Fall in diese Richtung gehen wird. Vielen lieben Dank für deine,
danke,
guck mal
dir
gerade, doch Stunde, die wir jetzt gesprochen haben, ging dann doch schneller als erwartet. Alle Infos zu Rock'n'Stars, Kap Verde, auch den Blindenfürhundeverein e.V. werde ich auch in die,
sehr gerne,
in die Shownotes packen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Job oder Flop. Wie viel Traum ist dein Beruf? Danke, Steffi. Ciao.
Sehr gerne. We'll be right back.